Mein Name ist Sven Neumann und ich begrüße dich zu einer neuen Episode von The Daily Trigger, dein Podcast über Liebe zur Weisheit oder besser gesagt Philosophie to go. Was solltest du über das Leben wissen? In diesem Podcast sprechen wir über Weisheit bekannter Philosophen sowie Lebenseinstellungen und Sichtweisen erfolgreicher Entrepreneure. Ich lade dich dazu ein, mit auf die Reise nach einem erfüllten Leben zu kommen. Christian, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns heute zu diesem Gespräch vereinbaren konnten. Für die, die dich noch nicht kennen sollten, und das ist so eine schöne Phrase, die ich immer wieder gerne wiederhole, da mag es welche geben, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich ganz kurz vor. Ja. Du bist Christian Nolte, du bist 41 Jahre alt, wohnhaft in Wolfenbüttel, bist verheiratet, hast zwei Töchter. Mhm. Du hast einen Hund und bist CEO und Inhaber der Valian IT Solutions. Dein größter Traum ist ein Haus am See in Kanada und dein Lebensmotto ist, nur Resultate zählen. Deine höchsten Werte sind Stabilität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Freude. Und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, Dinge zu optimieren und zu vereinfachen. Du unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu digitalisieren und das Leistungspotenzial von Softwarelösungen zur Effizienzsteigerung und Verbesserung des Arbeitsalltages zu nutzen.
Habe ich das geschrieben oder was?
Hört sich super an. Ja. Interessant ist aber die Implementierung von New Work-Konzepten und das alles unter dem Schlagwort Conscious Software und Conscious World. Habe ich vorher noch nie in dem Kontext gehört, aber dazu kommen wir später noch, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema.
Ja. Gerne.
Habe ich da jetzt was vergessen?
Nee, du überraschst selbst mich jetzt gerade. Also du hast mich ganz toll vorgestellt. Dankeschön.
Okay. Was mich natürlich brennend interessiert, du bist ja nicht erst seit gestern selbstständig, sondern so wie ich das gesehen habe, relativ kurz nach deinem Studium. Mhm. Und da würde es mich natürlich mal interessieren, wie oder was deine Beweggründe gewesen sind, nach dem Studium relativ schnell in die Selbstständigkeit zu gehen.
Ja, also das war sogar so, dass ich während des Studiums sogar schon selbstständig war, und zwar mit einem Projektteam, damals angeleitet von einem Professor an der Fachhochschule, wo ich studiert habe. Und da haben wir so erste Berührungspunkte auch zur großen Industrie, Big Player, so Automotive, in so einem IT-Special-Team, sage ich mal, gearbeitet und haben da große Datenanalysen durchgeführt und was man so alles macht als ITler, der sich tief reingräbt. Und ich weiß noch, dass ich da derjenige war, der so diesen initialen Impuls auch in diese Truppe reingegeben habe, so nach dem Motto, Mensch Leute, das funktioniert doch ja eigentlich ganz gut, wie wäre es, wenn wir uns nach dem Studium selbstständig machen, ne? Das wäre doch eigentlich ganz, ganz toll. Und tatsächlich fiel das auf fruchtbarem Boden, und die Motivation dahinter war eigentlich, dass ich dadurch, dass ich diese klassischen Industriewelten kennengelernt habe, selber dort gar nicht arbeiten wollte, weil ich einfach dieses Arbeitsumfeld als nicht besonders, ich weiß nicht, es hat mich emotional irgendwie auf Distanz gebracht. So, ne? Ich habe mir so vorgestellt, wie ich dann da sitze bis zur Rente und irgendwie versauere, und habe da auch Bereiche kennengelernt, wo Leute wirklich nichts anderes gemacht haben, als jeden Morgen um 8 Uhr in so ein kleines Schlauchbüro zu kommen, wirklich so ein Einzimmerbüro, haben dann da irgendwelche Stücklisten, heißt das da ja, in irgendwelche alten Hostsysteme reingetickert, und das war deren Job, und dann sind die irgendwann um 15.30 Uhr oder so, haben die dann Feierabend gemacht. Und solche Dinge waren da, und die haben mit niemandem gesprochen auch, als sie da waren. Und das hat mich so total irgendwie abgestoßen, dass ich gedacht habe, nee, ich muss in die Freiheit, und das muss irgendwas Eigenes sein und so. Was das alles bedeutet hat und was für Risiken wir da eingegangen sind, das war natürlich damals alles nicht so wirklich abzusehen, und es war auch ganz gut so. Also wir haben es dann einfach gemacht. Ne?
Was hat dein Umfeld denn dazu gesagt?
Also mein Umfeld bestand ja zum einen aus dieser Projekttruppe, die erstmal überrascht waren. Also die haben das grundsätzlich aber positiv aufgenommen. Wir haben dann ja uns auch nach Feierabend noch zusammengesetzt und haben schwadroniert, was wir alles machen, wie die Firma heißen soll und so. Also daher auch der Name Valian dann damals. Der kam da so aus dem Konglomerat. Und meine Eltern, bei denen ich damals zur Studienzeit noch gewohnt habe, ich bin sehr spät ausgezogen, die habe ich gar nicht wirklich gefragt. So. Also die fanden das, also die haben mich sowieso sehr viel machen lassen irgendwie. Ne? Also die haben sich da nicht involviert. Und haben irgendwie, denke ich, an mich geglaubt schon und das alles so beobachtet und waren sowieso sehr erstaunt, weil ich auch der Einzige bin aus der Familie, der jemals studiert hat. So, ne? Die anderen haben alle kurz nach der Schule dann sind direkt in eine Anstellung gegangen. Meine Mutter Krankenschwester, mein Vater Kfz-Mechaniker zum Beispiel. Ne?
Alles grundsolide.
Ja, und deswegen war das auch eine Welt, die gar nicht wirklich verstanden haben, so, ne, was ich da eigentlich mache. Aber die wussten, okay, mach doch was mit IT und das hat Zukunft.
Das passt schon. Das Internet so, setzt sich durch.
Ja, meine damalige Freundin, die hat mir mehrfach dann über die Zeit auch mitgeteilt, dass sie irgendwie nicht ganz verstanden hat, warum ich mich da so aufreibe als Selbstständiger. Ich hätte es auch einfacher haben können, wenn ich mich irgendwo hätte anstellen lassen zum Beispiel. Ne? Mhm. Das war so ein Feedback, was auch öfter mal aufkam, weil ja, gerade am Anfang war doch sehr viel und sehr lange Arbeitszeiten, sehr merkwürdige Arbeitszeiten, bis spät in die Nacht und so weiter, ja.
Gab es gerade am Anfang, ich meine, du warst ja dann relativ jung, Momente des Zweifelns? Also ist das gerade, hattest du solche Momente, wo du dachtest, oh, ist das eigentlich gerade alles richtig oder bin ich total der Depp und ich soll es lieber sein lassen?
nein, das hatte ich tatsächlich nicht. Diese Phase mit bin ich eigentlich der Depp, das kommt mir jetzt so lustigerweise, wo ich jetzt mit 40, was haben wir eigentlich gemacht? Ne? Wir haben ja von der Gründung und auch davor haben wir IT-Projekte gemanagt, die auch immer größer wurden, also Millionenprojekte dann am Ende auch, und waren aber auch abhängig von einem Auftraggeber, also später dann immer mehr abhängig von dem Auftraggeber, weil du dann diese ganzen Personal, also das ganze Personal, was du hast, irgendwann auch in die Projekte reinbringst, die wachsen dann langsam und dann bist du da irgendwie drin und kommst auch nicht mehr so leicht wieder raus. Das war schon ein bisschen knifflig, weil wir da dann auch immer diese, daher auch Resultate zählen. Ne? Wir mussten ja immer das Resultat unserer Software dann da liefern, dass dann unsere Projekte eben auch zum Erfolg gebracht wurden. Das hat alles gut geklappt, obwohl es dann natürlich auch ziemlich viel Chaos und Krisen natürlich auch gab. Aber dadurch, dass ich dann Ende 2018 auch wirklich mal die Entscheidung getroffen habe, so jetzt reicht's, wir machen auch mal ein eigenes Produkt, das war sowieso schon lange geplant, habe ich mich eben zum ersten Mal auch getraut, ein Investment zu gehen. Also wirklich das gesamte Eigenkapital der Firma über die Jahre angespart, zu investieren in die Software Alpha Process, die wir jetzt ja entwickelt haben. Du hast es vorhin so mit Digitalisierung von Prozessen und so anklingen lassen und haben da alles auf eine Karte gesetzt und parallel hat uns aber dummerweise dieser große Auftraggeber in eine Ausschreibung geschickt, die wir dann verloren haben. Das war eine blöde Situation und dann ein halbes Jahr später traf Corona ein und da habe ich dann schon ein paar Mal gedacht, bin ich eigentlich der Depp, was soll das hier? Ne? Jetzt zum ersten Mal in meinem Leben hier überhaupt so einen Kredit auch noch aufgenommen und das ganze Geld auf eine Karte gesetzt. Also diese Zweifel kommen jetzt eher, wo ich älter bin und dann auch noch mehr Verantwortung trage, dadurch, dass ich ja kleine Töchter auch zu Hause sitzen habe. Mhm. Um die es ja auch geht letztlich. Ne? Also da will ich ja ein vernünftiges, schönes Leben erzeugen.
Also wenn dein Umfeld damals beim Go Live der Selbstständigkeit das relativ von außen wohlwollend hat laufen lassen, jetzt stelle ich mir natürlich vor, wie hat denn der Marktplatz das wahrgenommen? Wenn du sagst, okay, wir hatten dann große Kunden, auch Millionenprojekte, war es eine große Herausforderung, als Jungspund erfahrenen, etablierten Unternehmen zu sagen, wir sind die richtigen Partner für eure Projekte?
Ja, solche Situationen gab es, zumal ich ja auch immer jemand bin, der gerne am Puls der Zeit ist und auch über den Puls der Zeit hinausgeht. Also jetzt in Deutschland sind wir ja nicht besonders innovativ unterwegs, aber wenn du jetzt solche Dinge anbringst wie dieses New Work zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber ich habe das immer zu Momenten gemacht, da war ich so gefühlt und auch faktisch dem deutschen Markt, sage ich mal, mindestens um 3 bis vielleicht 5 Jahre voraus. Und so war es 2009, glaube ich, dass wir dann zum ersten Mal unsere ganze Projektmanagement-Prozesslandschaft sozusagen umgestellt haben auf Scrum, agiles Projektmanagement. Da weiß ich ja von dir, dass du zum Beispiel auch gerade eine Zertifizierung abgeschlossen hast. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ja,
danke schön.
Und da hatte ich so erste Berührungspunkte mit und habe das dann selbst bei uns intern eingeführt. Und dann habe ich so gedacht, meine Güte, ich habe den Heiligen Gral entdeckt und ich bin dann gerne jemand, der mit Begeisterung losrennt. Und bin tatsächlich dann auch in die angestaubten Chefetagen unserer Projekte dann bei unseren großen Auftraggebern reingelaufen und habe das dann da auch versucht zu verankern. Das hat bei einem großen Elektronikkonzern ansässig auch in Berlin hat das ganz gut geklappt. Die waren erstmal skeptisch, ne, was die jungen Leute von heute da schon wieder für komische Ideen haben, aber das kam gut an, weil es vor allen Dingen auch für Resultate gesorgt hat. Unsere Projektergebnisse wurden besser, sicherer und nachvollziehbarer. Da kannst du mit Scrum super tracken, ne? Mit diesem Workload und so. Oder mit den Storypoints. Und in anderen Fällen war das so, ja, die haben sich das mal angehört, weil auch interne Strömungen ja auch so immer mal, also die müssen ja auch mal gucken, was gibt es so Neues am Markt. Und das war dann mehr so, es gab einen Besuch bei uns und dann so, ja, fixe Ideen, grün hinter den Ohren, das brauchen wir nicht, das können wir bei uns eh nicht machen. Und dann hat es jetzt zum Beispiel bei dem großen Automotive-Konzern, hat es dann, ich glaube, 6, 7 Jahre gedauert oder so, dann war das plötzlich Pflicht, dass alle Projekte so laufen mussten.
Du hast ja gesagt, du hast schon sehr früh mit Scrum angefangen, nicht erst seit Corona, ja, auch wenn das dieses abgedroschene Wörtchen ist, aber gerade seitdem sind ja so Themen wie New Work, agile Unternehmenskultur in aller Munde, weil irgendwie jetzt jeder feststellt, boah, das brauchen wir jetzt alle. Viele Unternehmen stellen jetzt gerade fest, na gut, es ist eigentlich gar nicht wirklich neu. Man hat es immer mal wieder gehört, aber man ist so ein bisschen dem preußischen Denken noch verbunden. Wir haben das immer so gemacht. Es gibt ein klassisches Wasserfall-Projektmanagement und genauso machen wir das. Alles andere ist so neumodischer Kram, wird sich nicht durchsetzen. Ja. Wenn du jetzt sagst, gerade jetzt in der aktuellen Zeit oder so in den letzten anderthalb Jahren, hast du eher das Gefühl so, naja, vielleicht bin ich doch der Depp, als auf eine Karte gesetzt. Die müssten die doch eigentlich gerade die Hütte einrennen.
Ja, also es ist auch so, dass es da ein Rieseninteresse gibt. Bei den Prozessthemen ist es aber so, dass das bei unserer Zielgruppe, dem Mittelstand, zwar oben auf der Liste steht, also da müssen wir ran, wir müssen die Qualität verbessern, wir brauchen vernünftige Abläufe, die auch nachvollziehbar sind und gesichert sind. Aber wenn dann da so eine Krise eintritt und auch es an anderen Ecken und Enden irgendwie brennt, dann ist es nicht unbedingt so, dass der Unternehmer entscheidet, ich investiere jetzt mal schön in die Prozessdigitalisierung, die mir ja helfen würde langfristig, sondern ich versuche irgendwie kurzfristig meine Brandherde zu löschen zum Beispiel. Und wir haben dann wirklich solche Situationen, dass nach 2 Jahren sich dann Unternehmer melden und sagen, so, jetzt wollen wir aber wirklich starten, Herr Nolte. Dann sagen wir, alles klar, in einem Monat haben wir einen freien Termin, können wir machen. Mhm. Und nach einem Monat fragst du nach und dann heißt es, nee, das schaffen wir jetzt doch nicht. Und dann ist tatsächlich jetzt vertagt worden ins nächste Jahr. Also die sind echt noch zum Teil, wie soll ich sagen, also langsamer unterwegs als manch ein Großkonzern, den ich erlebt habe. Ne? Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Okay. Jetzt kommen wir mal zu den tollen Begrifflichkeiten. Software Conscious World. Also ist einer deiner Werte, die du im Unternehmen auch auf der Seite ganz klar zum Ausdruck bringst, habe ich persönlich gesagt in dem Kontext noch nie gehört. Jetzt mega spannend. Erzähl mal, was das denn für dich bedeutet und wie du das in deine Unternehmenskultur mit einbindest.
Ja, also erstmal, genau, du hast ja gerade gesagt, das passt so in den Zahn der Zeit. Also uns wurde durch die Pandemie etwas eigentlich ein Geschenk gegeben, ne? Dadurch, dass die Pandemie auf uns losgelassen wurde oder jetzt irgendwie da ist, sagen wir es mal so, sind jetzt ganz viele Menschen im Homeoffice und haben ihre Lebensqualität tatsächlich verbessert. Habe ich jetzt gestern erst wieder einen Artikel drüber gelesen, dass viele schon eine Horrorvorstellung davor haben, wie die Welt wohl wieder sein wird, wenn man wieder ins Büro muss. Und viele wollen einfach zu Hause bleiben und so. Ne? Und ich habe halt 2015 war das, habe ich so die eigene Firmenstruktur und Philosophie hinterfragt. Ich habe halt einfach mal geguckt, okay, wofür machen wir das eigentlich, was wir da tun? Natürlich entwickeln wir professionelle Software, auch alles im Qualitätssicherungsumfeld und unser Kunde hat da eine Menge Einsparpotenziale mit und auch die Mitarbeiter, die Tools nutzen, die freuen sich drüber, weil ihre Arbeit leichter wird und so. Also es hat ja wirklich irgendwie einen Effekt. Aber die große Frage war, wozu entwickeln wir jetzt genau diese Software für diese Kundengruppe beispielsweise? Und dazu kam dann auch noch so ungefähr in dem Zeitraum dieser Dieselgate und so. Und da war wirklich die Frage, okay, was für ein Benefit bieten wir eigentlich der Welt, wenn wir diese Art der Tätigkeiten weiter durchführen? Und so war ich eigentlich selber so in einer persönlichen Sinnkrise, habe mich gefragt, wozu bin ich eigentlich selber auf dieser Erde und was möchte ich eigentlich wirklich beisteuern? Was ist meine Mission, mein höherer Purpose, können wir auch sagen, also der Zweck der Existenz. So, ne? Und das habe ich mit in die Firma reingebracht, habe auch einen Coach mit rangezogen. Und grundsätzlich ging es mir aber auch darum, dass wir die Prozesse bei uns einfach auch mal hinterfragen. Wie können wir die verbessern, aber auch irgendwie für die Mitarbeiter angenehmer gestalten, sodass ja, dass wir da auch einfach mehr Freiräume haben, was die Arbeitszeitgestaltung angeht und auch die Mitbestimmung im Unternehmen, ne? dass die Mitarbeiter wirklich mitwirken können an vielen Entscheidungen. Und ich habe dann damals das Konzept der Holakratie entdeckt und kennengelernt. Hatte da also einen Coach für, der uns da auch gecoacht hat. Holakratie kommt aus den USA. Da gibt es eine Firma, Holacracy One heißt die, die dann auch so ein Konzept erarbeitet hat. Und jetzt denkt man so, okay, es geht um Freiheit für Mitarbeiter und so. Aber in Wahrheit ist das auch ein ganz krasses Regelwerk. Es gibt eine sogenannte Constitution, die wirklich alles festsetzt von Prozessen, wie Entscheidungsabläufe im Unternehmen durchgeführt werden, wer welche Rollen hat, was die Rollen dürfen, was passiert, wenn eine Rolle nicht besetzt ist, wer darf einspringen, wer hat das letzte Wort, bla bla bla. Also das sind wirklich so Paragraphen, vollkommen durchgestylt. Und die verkaufen das im Grunde so, wie die Begründer von Scrum, als, ich sag mal, als eine Art Allheilmittel für unternehmerische Probleme. zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, ich habe auch eben immer wieder diese Krisen erlebt in unseren Projekten, dass wir einfach manchmal einfach nicht dokumentiert haben, was mit dem Kunden abgesprochen wurde. Am Ende stand dann Aussage gegen Aussage, was wir noch zu liefern haben, was nicht. Und das hat uns eben selbst immer das Leben schwer gemacht. Ich habe nach einer Lösung dafür gesucht, dass das auch einfach wunderbar läuft. Also mit Prozessen, die wir ja schon hatten, hat das irgendwie nicht ausgereicht. Also braucht es irgendein Führungsinstrument. Also diese agile Scrum-Geschichte fürs Projektmanagement. Und dann braucht es aber was für das gesamte Unternehmen, habe ich das Gefühl gehabt. In diesem Zusammenhang haben wir auch diesen Purpose erarbeitet. Da haben wir viele Runden gehabt, auch fast schon so meditative Dinge, so, wo dann irgendwann die Eingebung da war. Okay, wir wollen irgendwie Conscious Software for Conscious World entwickeln. Also eine Software, die Nachhaltigkeit unterstützt, die Lebenssituation nicht nur für uns in unserer Firma verbessert, sondern auf der Welt verbessern kann. Und dann sind auch Produktideen daraus entstanden und. Und dummerweise habe ich aber nicht gemerkt, dass das System Holakratie und diese Art der New Work im Grunde aber auch schädlich ist. Weil du in dem Moment als Geschäftsführer unterschreibst du, wir arbeiten jetzt nach Holakratie und damit gebe ich die Entscheidungsgewalt an alle Mitarbeiter ab nach diesem Regelsatz. Das kann ich nach deutschem Recht ja zum Beispiel schon mal gar nicht tun. Also da gibt es ja schon mal Limits. Also ich kann ja meine Verantwortung nicht einfach abgeben und muss am Ende für alles gerade stehen. Und das allein führt schon dazu, dass das unmöglich ist. Dass wenn ich dann sehe, dass in einer Runde ein Mitarbeiter plötzlich eine Entscheidung trifft, die auch nach den Regeln, das sozusagen abzuprüfen, ob das eine Entscheidung ist, die wir jetzt auch so umsetzen sollten oder nicht, dass ich am Ende aber dafür gerade stehe, beispielsweise, das passt nicht zusammen. Und wenn das der Auszubildende gerade ist, weil er das einfach machen darf, der aber mit 18 Lebensjahren auch einfach weniger Erfahrung hat und schon gar nicht das Kapital im Unternehmen hat und am Ende sein Geld verliert, seine Existenz aufs Spiel setzt zum Beispiel, dann kann das einfach nicht funktionieren. Punkt. Und da bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich sage, Holakratie ist etwas, was man unter keinen Umständen einführen sollte. Das hat nämlich so einen sozialistischen Charakter, wir sind alle gleich und wir können auch überall mitsprechen, ob wir nur Ahnung haben oder nicht. Irgendwer wird schon aus dem Bauch heraus das Richtige machen, so, das ist falsch. Und gleichzeitig gibt es aber auch viel Richtiges an diesen Konzepten. Also nicht alles ist schlecht daran, ne? Das will ich jetzt nicht schlecht reden. Aber ich habe dadurch, also wir haben das von 2015 bis, ich glaube, Mitte 2017 laufen lassen, also anderthalb Jahre ungefähr. Und haben da sehr viel Erfahrung gesammelt und es war absolut schädlich. Auch mit dem Purpose zusammen in dem Tätigkeitsfeld, wo wir unterwegs waren, haben wir uns die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Wir haben nicht mehr ans Geldverdienen gedacht, sondern wir haben irgendwie gedacht, ich weiß nicht, wir müssen das loswerden und wir müssen schnell was Besseres machen. Und das hat einfach nicht geklappt. Das war ganz schrecklich.
Okay. Also, wie haben denn deine Mitarbeiter das wahrgenommen? Also ich sehe es ja immer wieder, wenn Unternehmen sich entscheiden, meistens sind so die klassischen KMUs, Inhaber geführt, Ende 50, vielleicht zweite, dritte Generation, die jetzt feststellen, okay, wir haben die Herausforderung, Digitalisierung, wir müssen Social Media machen, wir wollen Unternehmenskultur ändern zu hin, was auch immer, was gerade irgendwie up to date scheint. Mhm. Dann ist in der Regel bei den Mitarbeitern erstmal so die große Skepsis da, weil vielleicht sind die Leute ja schon was länger im Unternehmen, die kennen den Chef, die Chefin und wissen, okay, er hat gemerkt, Internet setzt sich doch durch und Social Media muss doch gemacht werden. Jetzt machen wir irgendwas. Ja. Und dann gibt es eine gewisse Reserviertheit. Dann sind aber alle irgendwo total heiß drauf, weil ja, wir müssen ja was tun, wir müssen was ändern, weil der Marktplatz sich ändert. Und dann geht man einen Schritt wieder zurück, weil man dann auch festgestellt hat, ach nee, und dann ist es ja eben so, sehr oft der Glaubenssatz, ja, die haben es einfach von vornherein falsch gemacht, anstatt zu sagen, okay, genau. Trial and Error, ja, fast learn, fast fail, um zu gucken, okay, hat nicht gepasst, wir machen was anderes. Wie war das Feedback bei dir, bei deinen Mitarbeitern?
Vernichtend, zum Teil. Und manche fanden es gut. Das ist bekannt. Also es gibt große Unternehmen oder ein Unternehmen, was rangezogen wird immer wieder. Ich glaube, Zappos heißt das oder so. Die haben es mittlerweile auch, verteufeln das genauso wie ich jetzt. Mhm. Nach vielen Jahren des Anwendens von Holakratie. Also da ist bekannt, dass ich glaube, mehr als 50% der Mitarbeiter durch ein solches Konstrukt abgestoßen werden. Also es wird passieren und das ist auch bei uns passiert. Das war so, dass es Runden gab, wo ich dann hinterher zur Seite genommen wurde und mir eine Mitarbeiterin sagte, Christian, ich glaube, was wir hier gerade machen, das führt zum Untergang der Firma. Solche Sachen, also wirklich.
Okay.
Und du kannst es auch noch sehen, es gibt auch einige Kununu-Bewertungen aus der damaligen Zeit, die ich nicht löschen lasse. So wie andere. Ich habe jetzt gerade erst vom Anwalt übrigens so einen Brief bekommen, die so einen Service anbieten, dass man solche Rezensionen ja gegen Geld löschen kann.
Okay.
Anders kriegt man die bei Kununu nicht weg. Aber ich habe die drin und da sieht man eben zu der Zeit, dass wir negativ bewertet wurden auch. Da kamen dann solche Sätze wie, irgendwie Runden mit Redehölzchen oder irgendwie sowas. Also wir haben halt alle Mitarbeiter einbezogen. Es gab eben wirklich Runden, wo wir im Stuhlkreis saßen, so wie man das bei jedem guten Meeting heutzutage ja macht. Nicht Meeting, sondern bei jedem Coaching, weil das eine offene Kommunikation ermöglicht. So, ne? Aber für viele, die das vorher gar nicht kannten und die damit auch keine Berührungspunkte hatten und auch noch nie so richtig Coaching erlebt haben, für die war das komplett neu und befremdlich und eben auch, dass jeder so aus dem Bauch heraus seine Ideen und Gedanken halt einfach frei äußern kann. Und es gab einen Stab, den wir rumgereicht haben. Also den musste man als aktive Handlung in die Hand nehmen. Und der, okay, der den Stab hatte, der durfte reden. Mhm. Die anderen sollten zuhören. So, das war einfach dieses Prinzip in diesem Meeting. Ne? Also jetzt nichts wirklich Ungewöhnliches. Habe ich als Coach auch selbst schon angewendet, sowas. Aber das war zum Beispiel für mindestens einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, wer weiß das, war das halt befremdlich und merkwürdig. Mhm. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also ja, das kam mehrheitlich nicht gut an. Aber es war so, dass auf jeden Fall sehr viele diesem Weg gefolgt sind, weil sie dran geglaubt haben, genau wie ich selbst ja dran geglaubt habe. Also das hat mir auch irgendwo gezeigt, dass der Weg nicht so ganz falsch ist.
Okay, und wie war die Resonanz, als du entschieden hast, okay, das ist es jetzt nicht, wir machen was anderes?
Die war genauso vernichtend, weil in dem Moment, also mir ist es ja nicht erst irgendwie, ich bin ja nicht irgendwann aufgewacht, habe gemerkt, oh, also irgendwie läuft das wirtschaftlich jetzt in die falsche Richtung und unsere Projekte. Es gab wirklich Momente, wo Mitarbeiter ihre Arbeit nicht mehr gemacht haben und trotzdem gesagt haben, sie hätten es getan. Mhm. Das ist später dann in Reviews aufgefallen, wo wir gemerkt haben, der hat ja überhaupt gar nichts gemacht. Der hat einfach gesagt, er hätte das hier fertiggestellt. In Wahrheit hat er gar nichts getan und uns alle im Glauben lassen, dass er das eben erledigt hätte und so weiter. Also es wurde wirklich aktiv sabotiert. Einfach weil dieser Conscious-Business-Gedanke da irgendwie im Raume schwebte und wir aber für Firmen gearbeitet haben, die eben überhaupt nicht so getickt haben, ne? Also wenn man jetzt mal hier Automotive-Hersteller bis jetzt vor kurzem heranzieht, also Tesla macht das ja anders mit der Mission, nachhaltige Energiegewinnung für die Welt so ungefähr. Alle anderen, die haben ja auf der Fahne bisher stehen gehabt, wir wollen der Größte der Welt sein und die meisten Autos absetzen. Und dann frage ich mich, warum? Ne? Dann haben wir alle genug Autos. Und das war so ein Moment. Und als ich das abgerufen habe, habe ich natürlich sehr genau drauf geguckt, was da los ist und musste dann irgendwann einschreiten, ganz einfach, weil ich die Verantwortung trage für die Arbeitsplätze und alles natürlich am Ende. Also war ich gezwungen zu handeln. Auch der Kunde war natürlich unzufrieden. Deswegen gab es dann einen 100-Tage-Maßnahmenplan, den ich rausgegeben habe, wo es darum ging, die Firma wieder zu wenden und dieses System abzuberufen. Und das kam dann genauso nicht gut an. Ne? Also auch das hat ja dann mindestens mal die Hälfte in extreme Unzufriedenheit gebracht, weil das Gegenteil herrschte dann.
Wie bezeichnest du deinen aktuellen Führungsstil?
Kooperativ, aber das war er eigentlich schon immer. Also diese zum Beispiel die Einführung von Holakratie habe ich nicht alleine getroffen, sondern ich habe da immer mindestens drei Personen mit involviert, die sehr nah bei mir waren, also mit denen ich mich sehr oft jeden Tag auch ausgetauscht habe. Das war so eine gemeinschaftliche Entscheidung letzten Endes, schon geprägt durch mich, aber so, dass ich die abgeholt habe und es erst dann eingeführt habe. Also ich habe das nicht als Diktator entschieden, wir machen jetzt Holakratie und jetzt geht's los, sondern es war vorbereitet, einfach auch lange vorbereitet. Und genauso war das auch mit dem Abberufen. Der engste Kreis wusste Bescheid, stand auch dahinter. Und viele fanden das dann natürlich doof, dass es dann passiert ist. Ne? Und jetzt ist es so, dass es ein kooperativer Führungsstil einfach ist, der auch mit flachen Hierarchien auskommt, wo man sich offen und ehrlich in die Augen schauen kann. Und es hat in dem Sinne keinen Namen, außer dass es eben eine ganz normale Hierarchie ist. Ich bin der Geschäftsführer und die anderen sind die Angestellten, das ist halt so.
Ja. Wie sagt man so schon, Unternehmensführung ist keine Demokratie?
Genau, und auch das war schon damals, als wir die Firma gegründet haben, haben wir gesagt, wir wollen das anders machen. Mhm. Wir möchten unsere Entscheidung basisdemokratisch treffen. Das war schon damals so ein Satz. Und natürlich verlangsamt das sehr, sehr viele Entscheidungsprozesse. Also da haben wir dann im Grunde so versucht, immer Konsens zu finden. Ne?
Okay. Spannend. Also spannend, ja, deswegen, weil in der Vorbereitung zu unserem Interview habe ich mir natürlich auch dann den Fragenkatalog angeschaut, den du befüllt hast und auch deine Internetpräsenz und wie gesagt, bin auf diese ganzen Themen gestoßen, die mir in der Tat neu waren und dachte, wow, super interessant und wenn der Christian sowas hat, dann muss das total fancy und total genial und ich hatte da auch schon den Eindruck, der ist dem Marktplatz weit voraus. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir dieses Interview führen, damit viele Unternehmen, die jetzt auf solche Züge aufspringen wollen, vielleicht nicht die gleichen Fehler machen. Ja. Jetzt kommst du ja aus der Softwarebranche. So, und das Thema Digitalisierung ist auch in aller Munde. Keiner weiß aber auch genau, was es heißt. Viele Unternehmen schrecken davor zurück, eben weil das so ein, das ist wie so ein Neutrum. Ne? Keiner weiß genau, was es ist, aber irgendwie müssen wir was tun und haben da wirklich die Befürchtung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wissen auch gar nicht, wie gehen sie das Thema an. Also brauche ich jetzt die riesengroße Consulting-Gesellschaft, die erstmal 90 Tage braucht, um festzustellen, was ist meine Digital Readiness? Wenn ich dich jetzt frage als Expertin und du würdest dann mit einem Unternehmen sprechen und sagst, okay, ich glaube, ich muss irgendwas mit Digitalisierung tun. Ja. Was würdest du dem denn jetzt raten? Womit sollte er anfangen, sich zu beschäftigen?
Der kleinste gemeinsame Nenner jetzt auch mit Brücke nochmal zu diesem New Work ist, dass ich da auf jeden Fall empfehlen würde, zu hinterfragen, warum soll das eigentlich getan werden? Also in vielen Fällen wird das heutzutage, also dieses New Work schreiben sich jetzt die Unternehmen auf die Fahnen, um Mitarbeiter anzuziehen. Also einfach, weil es ist ja immer schwieriger, Mitarbeiter auf dem Marktplatz zu bekommen. Und die, die nachrücken, die achten auf sowas, dass dann irgendwo steht New Work. Und agile Projektmethoden und so, weil die haben ja keinen Bock, genau wie ich damals keinen Bock hatte, in solchen angestaubten Unternehmen zu arbeiten, haben die auch keinen Bock drauf. Also suchen sie sich was, wo sie das Gefühl haben, da kann ich drin funktionieren. Und wenn man das aber nur aus diesem Grunde macht, dann ist das auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Also das ist ja wirklich so ein Locken, etwas Versprechen, was nicht wirklich wahr ist. Also würde ich das auf jeden Fall immer erstmal in Frage stellen, warum möchte ich das tun? Warum möchte ich etwas digitalisieren, was aktuell für mich vielleicht funktioniert? Also ist meine erste Frage immer, was sind die, also entweder sind es 3 oder 5, aber ich fange eigentlich immer an, was sind die 3 größten Schmerzpunkte in deinen täglichen Abläufen? Oder was bereitet dir immer wieder Kopfschmerzen, wo du auch am Wochenende aufwachst und denkst, fuck, das habe ich vergessen oder hat mein Mitarbeiter das und das eigentlich gemacht? Haben wir das an Kunden rausgeschickt? Oder solche Dinge sind mir ja selbst auch passiert. Und manchmal ist das gar nicht mal was Großes. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Bauunternehmer kürzlich erst gesprochen, wo wir auch Prozessoptimierung eben begleiten. Und da ist es was ganz Einfaches. Da ist es einfach so, dass er mehrere Baustellen parallel hat. Und dann passiert es aber öfter mal, dass die Mitarbeiter von einer Baustelle die Hilti mitnehmen, zu einer anderen Baustelle bringen, weil sie da eben diese Hilti jetzt gerade brauchen, bringen sie aber nicht wieder zurück. Und was wir jetzt da eben machen, ist einmal am Freitag zu checken, ist der Baustellencontainer wieder befüllt mit den ganzen Werkzeugen, die eben da sein müssen und sind die in Ordnung? Mhm. Ganz einfache Sache, um das zu prüfen. Und das ist halt einer seiner 3 Kopfschmerzen gewesen. Das ja, ist auf jeden Fall, also dann muss man sich fragen, was wir gerade analog machen, also auf dem Zettel zum Beispiel oder auch in Excel, das ist ja so halb digitalisiert, sollten wir jetzt mal an jemanden geben, dem ich ja dann auch wieder vertrauen muss. Und das könnte auch der wichtigste Punkt sein. Also viele haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass Software nicht zuverlässig funktioniert und die ganzen IT-Berater, die da kommen, die kosten eigentlich nur Geld, ne?
Ja, es ist in der Tat oft die Frage, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, bei diversen ERP-Umstellungen, wenn ich nicht vorher definiere, was ich eigentlich will, dann kann ich eigentlich nur jedes Projekt zum Scheitern verurteilen von vornherein, weil ich wahnsinnig viel Geld verbrenne und habe irgendwann ein fertiges Produkt, das mir am Ende des Tages den Mehrwert nicht bringt, den ich eigentlich brauche.
Ja. Ja.
Was auch spannend war in der Vorbereitung zu unserem Interview, ich habe gesehen, du hast in 2015 den Niedersächsischen Wirtschaftspreis Mittelstand und Handwerk erhalten.
Ja.
Erzähl mal, wofür hast du den gekriegt?
Ja, das ist super spannend und da bin ich auch echt stolz drauf. Preis damals, also da gab es die Phase, wo Inklusion ganz groß geschrieben wurde. Ich glaube, das war auch 2014 kam das, glaube ich, auf so als Begriff. Also Inklusion von Menschen mit irgendwelchen Benachteiligungen, Behinderungen, könnte man sagen, wie auch immer. Ich sage immer mit Special Abilities. Und zwar haben wir 2 Mitarbeiter durch eine Berufsausbildung auch durchgeleitet, die eben auch bei uns lange Jahre gearbeitet haben oder eben noch arbeiten, die sonst auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich keine Chance gehabt hätten. Der eine diagnostiziert mit Mutismus, also wie Mute, Schweigen, also der in bestimmten Situationen einfach überhaupt kein Wort rausgekriegt hat. Mhm. Ganz am Anfang, als wir mal ein Praktikum mit ihm gemacht haben, hat er einfach wirklich gar nicht geredet. Das war wirklich merkwürdig. Das hat man noch nicht erlebt. Das ist wie so ein Vakuum, was entsteht und fühlt sich ganz, ganz komisch an. Mhm. Aber irgendwie hatte ich so eine gewisse Gabe, selbst aus dem noch Worte rauszulocken. Oder zumindest so ein bisschen zu gucken, dass er mir ein paar Zeichen gibt, sage ich mal, ob das gerade okay ist, was er macht oder ob er noch was braucht oder so. Und der zweite war dann, weil wir eben diesen ersten bei uns eingestellt haben, wurde das dann sozusagen weiterkommuniziert. Und dann hatte sich jemand gemeldet mit Asperger, also so eine Form von Autismus. Und da habe ich dann auch so einen Merkzettel bekommen, so Achtung, ich bin Autist ungefähr, Folgendes kann ich alles nicht. Ich kann nicht in die Augen gucken, mir fällt es schwer, irgendwie konzentriert zu bleiben, wenn wir uns unterhalten, bla 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 bla. Also alles, was er nicht konnte, stand da drauf, angeblich nicht konnte. Als er im Interview mir gegenüber saß, sprach er, glaube ich, zum ersten Mal von Informatiker zu Informatiker. Also okay. Deswegen Special Ability. Die beiden haben einfach die Spezialbegabung Bits and Bytes. und vielleicht aber nicht die Spezialbegabung, irgendwie mit anderen Menschen gut zu kommunizieren. Und zu beiden hatte ich gleich einen super Draht und konnte die so ein bisschen öffnen und so und habe dann auch richtig gemerkt, das wäre cool, wenn wir das einfach mal mit denen ausprobieren. Das hat super funktioniert. Später habe ich auch gerade den Asperger so weit gehabt, dass er mit Kunden wirklich Anforderungsgespräche und so weiter geführt hat. Das konnten die Betreuer und auch die ganzen, ja, also die ganzen betreuenden Personen, Therapeuten und so weiter, die konnten es gar nicht glauben, dass wir den so weit entwickelt haben. Und dafür haben wir dann am Ende diesen Preis auch bekommen. Also ich jetzt auch am Ende, dass wir eben Menschen mit, ja, mit so einer Benachteiligung integriert haben. Erfolgreich.
Also finde ich super. Passt ja auch zu dem, was du ausstrahlst, das Thema Nachhaltigkeit, bewusstes Handeln. Bei dem ganzen Thema, wenn ich mit Leuten spreche, die in der Softwarebranche unterwegs sind. Also ich bin jetzt kein Digital Native. Ne? Ich bin ja so, so quasi die Immigrants, ne? unser Kaliber, sag ich mal.
Digitale Migranten.
Ja, genau. Manchmal ist es so, dass diese Menschen wirklich in ihrer eigenen Welt leben und das klassische Bild bestätigen von einem Nerd. So, das tust du jetzt nicht. So, ne? Ja. Und für mich ist dann natürlich wichtig, okay, jetzt lebst du in dieser digitalen Welt und beschäftigst dich mit dem Thema, wie kann ich diesen Mehrwert nutzen und auch anderen zugänglich machen, dass sie auch einen Mehrwert mit sich bringen. Welche Rolle in dem ganzen Umfeld spielt dabei für dich die Familie?
Das ist extrem wichtig für mich. Also gerade am Wochenende ist absolute Familienzeit. Also das habe ich jetzt auch über viele Jahre hinweg, habe ich das etabliert, dass wir am Wochenende uns vollkommen aufeinander konzentrieren. Ne? Und dass auch gerade die Bindung zu meinen beiden Töchtern oder unseren beiden Töchtern, dass die sehr intensiv ist und dass ich da auch auf emotionaler Ebene auch in Kontakt bin, aber auch ja auch auf sprachlicher Ebene, wenn du so willst. Also das ist ja jetzt auch so der kleinste gemeinsame Nenner dessen, was du sagst. Dass das eben auch, also dass ich sie irgendwie an die Welt auch heranführe, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen an die Welt der IT heranführe. Und spannend ist, also es ist deswegen auch spannend, was du sagst, mir wird immer noch gespiegelt, erst kürzlich habe ich mit einem guten Unternehmerfreund auch gesprochen, der sagte, manchmal Christian braucht es den Dolmetscher Christian und Welt. Irgendwie. Also das habe ich immer noch, weil ich ja auch jemand bin, der so als IT-Nerd direkt nativ in die Computer abgetaucht bin. Und das war auch so meine Welt damals. Da habe ich mich schön zurückgezogen, habe mich aber auch extrem interessiert und musste dann auch erst hart lernen, mit Menschen wirklich kommunizieren zu können, so wie ich das jetzt mache gerade. Ne? Das ist für mich halt auch so ein Entwicklungsprozess gewesen. Ja, das, also diese ganze Erfahrung, dieser ganze Lebensweg, sage ich mal, den möchte ich natürlich in der Familie zu Hause auch mit unterbringen, ne? Und arbeite da auch hart dran, dass ich mich auch zum Beispiel mit meiner Frau immer besser verstehe. Also auch in Krisensituationen.
Also deine zwei Töchter sind immer relativ jung, ne, wenn ich das so gesehen das stimmt, habe.
Ja. Drei und fünf Monate.
Genau, also für mich ist natürlich auch mal super spannend, wie siehst du das oder was ist für dich die Idealvorstellung, wie du deine Töchter zukünftig an das Thema Digitalisierung heranführst? Also ich sehe es sehr oft, wenn dann 6-, 7-, 8-jährige Kids dann schon auf dem Smartphone der Eltern am Rumdaddeln sind.
Ja.
Hast du für dich da eine Vorstellung, wie das aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive besser richtig gemacht werden soll?
Also richtig, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ne? Also was richtig und was falsch ist, ist wirklich eine äußerst schwierige Situation. Also es ist eine der größten Herausforderungen, vor der ich jetzt stehe tatsächlich. Denn es ist sogar so, also ich merke das schon, wie das unterschiedliche Interesse ist. Beispielsweise habe ich so eine Smartwatch hier und die kleine Miller, die jetzt gerade 5 Monate alt geworden ist oder jung ist, die hat einen Bezug zu dieser Uhr. Also das finden sie total spannend und hat dann auch immer schon drauf rumgetippt und irgendwelche Sachen erwischt, die ich selber noch nicht so wirklich gefunden hatte. Aber das ist natürlich nur Zufall, ist logisch. Aber ja. Irgendwie, das zieht sie schon direkt an, dieses Blitzen und Blinken natürlich. Und bei Olivia ist es so, dass das eine Weile dauert und also bis sie da so einen Bezug zu hat. Was ich mir überlegt habe für beide ist, dass ich sie schon ganz gerne durch diese analoge Stufe durchführen möchte. Also ich würde es cool finden, wenn sie auch nochmal so einen alten Computer hier noch zu Hause haben, wo man echt noch eine Diskette reinstecken muss, wo man auch warten muss, bis was passiert, dass sie das wenigstens kennenlernen, wenn sie das denn wollen. Also ich kann ihnen das ja auch nicht aufdrücken, ne? Aber das würde ich schon cool finden, auch mit Kassetten was zu machen oder Schallplatten oder so, dass sie einfach wissen, von wo kommt das Ganze eigentlich und wie funktioniert das denn? Wenn meine Tochter gerade mal wieder so einen kleinen Schreianfall hat, dann brüllt sie halt einfach, Alexa, spiel Kinderlieder oder so, ja?
Ist das so?
Sie gibt Befehle irgendwo hin und dann passiert was und das ist natürlich fatal, wenn Kinder so groß werden. Mhm. Wenn sie einfach irgendwo hin autokratisch irgendwas brüllen, mach jetzt das und dann passiert das. Also irgendwie, ich will Pizza, 10 Minuten später klingelt es, der Pizzabote steht da. Das wäre, glaube ich, keine gute Welt. Und zumindest müsste sie verstehen, was passiert, bis der Pizzabote vor der Tür steht.
Spannend. Ja, also das finde ich mich auch so. Also man liest ja gerade sehr viel über das Thema, was die Erwartungshaltung der Generation Z ist. Ja, weil ich klicke und wenn ich morgen warte oder bis morgen warten muss, ist es mir eigentlich schon zu lang,
genau.
Ja, ohne zu wissen, was eigentlich rein logistisch für Abläufe notwendig sind, damit du dein Paket dann auch am selben Tag vielleicht sogar noch kriegst.
Ja.
Spannend. Also ja, finde ich super interessant, ja.
Letzter Gedanke dazu, wo du das sagst. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir die Holokratie auch eingeführt haben, habe ich mich auch viel mit Kontemplation beschäftigt. Also auch gerade so beim Mittagessen wirklich nochmal so wie meditativ, bevor ich esse, sozusagen mich zu sammeln und zu überlegen, Moment mal, was ich da auf dem Teller habe. Was muss da alles passieren, damit ich dieses Essen jetzt hier vor mir haben kann? Wie viele Menschen sind beteiligt? Von A bis Z, dass ich jetzt hier gerade, weiß ich nicht, rote Bohnen mit, ach, was weiß ich, irgendwas essen kann oder so, also völlig wurscht. Aber der Punkt ist ja wirklich, was ist da alles passiert und wie viele Menschen sind daran beteiligt? Und das ist richtig viel, das sind richtig viele Menschen. Mhm. Dafür Demut und Dankbarkeit zu zeigen und zu entwickeln, das ist auch was ich mitgeben möchte und wo ich auch schon mal anfange. Erst, ich glaube, vorgestern oder so war dieses Gespräch zu Hause, da war die Frage, wo kommen denn eigentlich die Eier her? Und da hat Olivia gesagt, aus dem Bioladen. Verdammt, da musste man natürlich mal ein bisschen nachbessern. Ne?
Ja, das ist super interessant, denn ich habe vor kurzem eine Aussage gelesen, Think Global, Act Local. Also der Trend, sich bewusst zu machen, okay, ich kann meine Eier, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch vom Bauern direkt um die Ecke, wenn ich die Möglichkeit habe, kaufen. Ja, oder in den Supermärkten gibt es ja oftmals auch schon so einen Special Corner, das sind alles lokale Anbieter. Und entgegen der Erwartungshaltung oder dieser Entwicklung, dass wir immer schnelllebiger sind und global aufgestellt sind, es muss immer besser, schneller, günstiger werden, merkt man schon, dass die Menschen auch eher so den, ist es ein Trend, weiß ich nicht, aber so dieses, na, ich möchte aber auch lokale Unternehmen unterstützen, lokale Bauern und Supermärkte und weiß ich nicht was alles.
Ja.
Und ich bin wirklich mal gespannt, ob das ein Trend ist, genau wie die ganzen Biomärkte gefühlt irgendwo mal ein Trend waren, weil es einfach hip war, ja, oder ob das wirklich mal wieder so ein sich besinnen auf, was ist eigentlich wirklich wichtig und Wertschätzung für die Dinge, die man eigentlich hat.
Beim Bioladen würde ich sagen, das ist nicht einfach so ein kurzlebiger Trend. Wenn man sich mal anguckt, so diese Siegel, ne, Demeter und auch Naturland, glaube ich, sind ja die ältesten Siegel. Ich glaube, die sind kurz zur Einführung der Industrialisierung, so um 1900 oder sowas, sind diese Siegel schon entstanden. Demeter geht ja richtig weit mit Mondphasen und so weiter. Kann man da wirklich, also bis ins kleinste Detail nochmal sich reinpfeifen, was da alles so die Kriterien sind, damit man so ein Demeter-Siegel irgendwie bekommt. Also es ist in der Hinsicht ein Trend, dass es so ins Bewusstsein der breiten Masse geht. Und ich würde sagen, offensichtlich sind einige auch bereit, ein bisschen mehr für ihre Eier zu bezahlen. Denn jetzt zum Beispiel kurz vor Ostern ist mir so aufgefallen, in jedem normalen Supermarkt sind die Bio-Eier zuerst ausverkauft. Hm. Also es ist schon so, dass die Leute offensichtlich darauf achten. Und es scheint ihnen relativ egal zu sein, 20, 30 Cent vielleicht mehr zu bezahlen oder sowas. Das ist aber rein kapitalistisch, denke ich. Also solange das, also wenn, und so war das früher, wenn es im Bioladen einfach mal exorbitant viel teurer ist und wenn da auch noch so dieses Image dran ist, das kenne ich ja auch noch aus meiner Vergangenheit oder Kindheit mehr. Hier, da gab es ja irgendwie diesen Martin Dieter Krebs oder so, mit diesem der körnerfressende Rentierpulli tragende, das war so ein Klischeebild. Das war uncool, im Bioladen zu gehen. Heute ist es ja schon ein bisschen cooler, das zu machen. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung sich selbst gegenüber und auch so ein bisschen Luxus natürlich auch, ne, dass man sich gönnt. Ich denke, das ist so ein kapitalistisches Ding. Und solange aber der lokale Bezug von Waren einfach mal viel teurer ist als gleich im gleichen Regal nebenan liegende Produkt, dann entscheidet sich der durchschnittliche Konsument für das günstigere, denke ich mal.
Wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn für dich deine Werte, die dein Handeln bestimmen? Also worauf legst du für dich sehr viel Wert?
Also auf jeden Fall Integrität. Das hast du vorhin nicht genannt, aber dieses integre Handeln. Ne? Also dass ich bei dem, was ich da als Konsument beispielsweise, wenn wir das Thema jetzt schon hatten, entscheide, da möchte ich da schon meinen eigenen Werten halt folgen. Also ich möchte ja am Ende des Tages möchte ich was Gutes tun. Und deswegen entscheide ich mich dann lieber für das höherpreisige Demeter-Siegel, weil ich weiß, da wird einfach sehr viel mehr drauf geachtet als bei diesem Larifari-EU-Siegel zum Beispiel oder sowas. Ja, und das dass ich einfach durch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit überzeuge und nicht irgendwie Luftschlösser verspreche. Wir hatten ja vorhin das Thema, ich hole mir einen teuren Berater rein, am Ende hat das halt viel Geld gekostet. Ach so, und ja, wir hatten auch vorhin irgendwo drin, wenn man sich das nochmal anhört, haben wir auch gehört, diesen Satz, wenn es nicht funktioniert, na, dann hast du es halt nicht so gemacht, wie es hätte sein sollen. Das war ja bei uns auch so. Holokratie-Constitution, was weiß ich, wie viele Paragraphen, sicherlich haben wir es nicht richtig gemacht. Also kann jeder am Ende sagen, ja, die haben das nicht richtig angewendet, fertig. Bei uns wird das schon irgendwie funktionieren. Scrum das gleiche Spiel. Am Ende sagt der Berater immer, naja, das war das Konzept, aber du hast an der Stelle und auch an der Stelle hast du leider nicht so gearbeitet, wie wir dir das vorgegeben haben und deswegen funktioniert es bei dir jetzt auch nicht. Das ist so eine carte blanche irgendwie und deswegen geht es für mich auch darum, integer eben Resultate nicht einfach nur zu versprechen, sondern sie auch einzuhalten. Deswegen war es für mich auch unglaublich wichtig, dass wir in jedem IT-Projekt auch am Ende das Ergebnis liefern werden und das haben wir auch getan. Also das ist wirklich so, du findest in der IT, glaube ich, eher so 80-90% der Projekte und so weiter, die Overtime, Overbudget sind, nur Schrott geliefert werden und dann wird es, ach, keine Ahnung, Elbphilharmonien im Grunde werden da gebaut. Wollte ich schon immer anders machen und das finde ich unfair und das finde ich einfach nur, ich weiß nicht, das ist ja wie so ein Parasit, der sich irgendwo reinfrisst. Ne? Dann hast du so ein System und das kostet nur Geld.
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, es wird ja akzeptiert. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, bei einem sehr hoch bepreisten Projekt zur ERP-Umstellung, was komplett oversized war, war man von vornherein sich darüber schon im Klaren, es wird teurer. Also man hat, obwohl es einen Projektpreis gab, wo eigentlich relativ genau drin stand, was geliefert werden soll, hat man schon Rückstellungen gegeben und hat auch bei der Timeline direkt mal was Add-on gemacht. Es wird schon akzeptiert.
Ja, das ist normal, genau.
Ja.
Vielleicht eine Empfehlung. Ja, wie kann man sich davor schützen? Ein IT-Dienstleister sollte man immer auf ein Werk verpflichten und niemals als Dienstleister, wo der Erfolg nicht geschuldet ist, einkaufen. Also wenn man einfach nur die Stunden bezahlt und am Ende ist der Erfolg nicht geschuldet, das ist sinnlos. Das muss am Ende muss es ein definiertes Ergebnis geben und wenn das nicht da ist, dann gibt es auch kein Geld. Fertig aus. Und so haben wir schon immer gearbeitet.
An der Stelle passt perfekt zu Scrum.
Das stimmt, allerdings kann Scrum auch super missbraucht werden für den gegenteiligen Fall. So nach dem, also das ist auch, also Achtung, du hast ja jetzt dieses Zertifikat gemacht. Da kurz ein Wort der Warnung. Bei Scrum bin ich auch sehr skeptisch geworden über die Jahre hinweg. Ne, wir haben das ja auch gecoacht und so und total viel Erfahrung mitgesammelt. Wo man halt wirklich aufpassen muss, ist, dass man in so eine Denke reinkommt, da sind wir auch reingelaufen, dass das, was man macht, immer irgendwie so explorativ was Neues ist. Dafür ist Scrum super cool geeignet, wenn man wirklich sich auf Neuland begibt und Dinge austesten muss. Aber ganz ehrlich ist es so, in der Informatik sind halt ganz viele Sachen, 90% oder so, würde ich mal durchaus behaupten. Alter Wein in neuen Schläuchen, das hat man halt schon 1000 Mal gemacht. Das ist nicht wirklich Neuland und sollte es auch nicht sein. Also das ist nicht so, dass man was erforschen muss, um dann zum Ziel zu kommen. Man muss wirklich sagen können, das dauert so lange und wir haben die Leute, wir können das schaffen, ja oder nein. Und natürlich liegt man dann tendenziell immer ein bisschen daneben. Softwareentwicklung ist schon ein bisschen schwierig, aber da muss man wirklich aufpassen. Ne? Scrum bringt ja so ein Denkmodell rein.
Also ich sag mal, Scrum hat es ja jetzt in der neuesten Fassung des Scrum Guides vom letzten Jahr tatsächlich mal geschafft zu akzeptieren, ja, was heißt zu akzeptieren? Aber zu verstehen, okay, man hat sich ja von dem Begriff der Softwareentwicklung gelöst. Ja. Die Methodiken an für sich kannst du ja auf jedes komplexe System anwenden. Von daher, glaube ich, finde es da recht spannend, ob das auch eine Modeerscheinung im Nicht-Software-Bereich bleibt, weil wenn man sich mal so Stellenanzeigen schaut, Schlagwörter New Work, Agilität, Scrum, Lean Thinking, das sind alles so Schlagwörter. Und wenn man da mal mit den Leuten spricht, in den Unternehmen und fragt, okay, was erwartet ihr? Wie soll es gelebt werden? Dann merkt man sehr schnell, wie groß doch eigentlich der Gap ist zu dem. Das ist ein Wort, das haue ich da mal rein, weil es ein Suchbegriff ist. Aber was das wirklich soll und ob wir das wirklich möchten, steht da nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Das stimmt.
Eine Frage in dem Fragenkatalog vor dem Interview ist, bist du heute da, wo du heute sein wolltest? Und da hast du es dir relativ pragmatisch gemacht und hast geschrieben, nein. Das ist mir etwas zu wenig. Wo wolltest du denn sein?
Das ist eine wirklich gute Frage. In Wahrheit ist es ja. Also es muss eigentlich ein Ja sein. Denn das, was ich mir, also ich gehe jetzt mal einfach in der Zeit zurück zu dem Moment der Gründung. Da wollte ich ja genau das, was ich jetzt habe, nämlich der eigene Herr, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen sein, der sich aussuchen kann, was er macht und der Freiheit hat. Also ich kann mir ja jetzt jeden Morgen auch aussuchen, gehe ich heute zur Arbeit oder nicht. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, ne? Am Ende nur mir selbst. Das ist das, was ich wollte, das habe ich erreicht. Allerdings hängt da natürlich auch noch das dran, was ich ja auch noch irgendwo geschrieben habe in deinem Fragebogen. Ich wäre gern finanziell frei. Dieses Haus in Kanada so als Wunschobjekt. Ne? Wir haben mal eine Kanada-Reise gemacht, meine Frau und ich. das war halt wunderschön, wir lieben die Natur und so. Und von daher ist das halt ein super Traum. Und das habe ich nicht. Die Basis habe ich jetzt noch nicht, um das zu erreichen. Also arbeite ich weiter daran, das hinzubekommen. Und dieses Nein kommt vielleicht auch daher, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin und jetzt eben sage, so nach 14 Jahren Unternehmen müsste ich doch eigentlich schon da sein. Aber ich habe halt vieles unterschätzt. Und ja. Das steckt in dem Nein drin, um es ein bisschen okay. greifbarer zu machen. Ich hatte nicht viel Zeit.
Ja, alles gut. Auch eine gern genommene Frage ist, was gibt es über dich zu sagen, was die wenigsten wissen, aber was dich dennoch sehr stark als Person ausmacht? Gibt es da was du mal raushauen möchtest?
ich bin emotionaler, als man es mir anmerken würde.
Ah, okay.
Ja, also mir gehen sehr viele Dinge sehr nah, so die nehme ich auch mit. Ne? Also ich erinnere mich jetzt an diesen ganzen, in den ganzen Jahren der Unternehmens Ups und Downs, sage ich mal, an so viele Situationen, wo es natürlich auch harte Entscheidungen bedurfte oder auch, wo plötzlich Mitarbeiter König, da rechnest du nicht mit oder so. Ne? Das sind alles Sachen, die nehme ich auf jeden Fall mit mir mit so und das macht mich tief traurig oder auch, dass man sich von einem Mitarbeiter trennen muss, einfach weil man es nicht mehr sich leisten kann oder wie auch immer und jetzt dieser Mitarbeiter leider derjenige ist, der gehen muss. Solche Sachen, die gehen mir sehr nah, auf jeden Fall. Das zeige ich aber natürlich dann nicht und das ist dann natürlich auch logischerweise dann nichts, was jemand wissen kann. Also nicht mehr meine eigene Frau dann oft weiß.
Okay. Letztlich. Aber warum zeigst du das natürlich nicht?
Natürlich, ja, das sage ich so, ne? Das ist nicht so natürlich, aber wenn du, also was ich jetzt so über mich gelernt habe oder auch so in dem, ich bin ja auch jemand, der viel so mit Coaching-Begleitung auch geguckt hat, dass er sich selbst weiterentwickelt, ne? Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, ich komme an Grenzen und immer wieder habe ich die gleichen Probleme, ich möchte irgendwie raus, also suche ich mir da Begleitung. Und da habe ich schon öfter eben einfach gehört, dass wir Männer letztlich diese Gabe in Häkchen mitbringen, nach außen hart, nach innen aber ganz weich, das hat ja schon Grönemeyer uns allen gesagt, die bringe ich nun auch oft mit. Und das könnte aber natürlich auch so eine Ausrede sein. Ne? Also natürlich ist es wahrscheinlich eben nicht, aber es ist, so bin ich gerade und arbeite daran, es zu ändern.
Schlussfrage. Was wünschst du dir von ganzem Herzen? So für die nächste Zeit?
Auch einfach nur Glück. Also Glück im Sinne von eine gesunde und weiterhin so liebevolle Familie, wie wir sie haben. Und dass ich einfach weiter so stolz zugucken kann, wie unsere Töchter groß werden. Und einfach, dass dieser Raum der Familie immer wertvoller, liebevoller wird. Mhm. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist schon.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Christian.
Ach, ja, wirklich. Jetzt die Emotion doch nochmal ein bisschen
rausgekommen. Natürlich.
Ja, du hast es geschafft.
Also, Christian, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ich danke dir.
In den Shownotes wird es natürlich die Möglichkeit geben, dich zu finden. Ich kann jedem Unternehmen nur nahelegen, Kontakt mit dir aufzunehmen, wenn ihr euch gerade überlegt, irgendein Digitalisierungsprojekt zu machen, irgendwie euch mal Gedanken darüber zu machen, was sind unsere Prozesse, brauche ich die, wie kann ich sie besser machen. Mhm. Nehmt mit dem Kerl Kontakt auf. Ist ein cooler Typ, der macht das sehr gut und der hat ein ziemlich cooles Tool, Alpha Process, kann ich nur empfehlen. Also Christian, ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg und hat mich gefreut. Bis bald.
Bis bald.
Wenn ich dein heutiger Trigger war, abonniere diesen Podcast, hinterlasse eine Bewertung und teile ihn mit jedem, den du kennst. Und für noch mehr The Daily Trigger, folge mir auf den üblichen Social Media Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Instagram. Werde Teil der Community und hinterlasse mir dein Feedback, deine Anregungen und Anmerkungen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und denke immer daran, es liegt einzig an dir, ein erfülltes Leben zu leben.